Wir bedauern, dass es heute bei der Aufnahme Tonprobleme gibt und wir haben versucht, möglichst zu verbessern.
Ich fände es gut, wenn, wenn der Legal Rep tatsächlich mit der Geschäftsführung auch dann befasst ist und nicht nur den Titel trägt, aber in Wahrheit zu Hause in Deutschland sitzt und mit der aktiven Geschäftsführung in der Praxis relativ wenig zu tun hat.
China Hotpot, Podcast über Business-Erfahrungen der deutschen Mittelstands in China. Sie hören Interviews mit Unternehmern, Manager und China-Experten und gewinnen dadurch Managementwissen über Strategie, Vertrieb und Marketing, Team- und Organisationsentwicklung und viel mehr für Ihren eigenen Erfolg im Markt China. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Willkommen zu China Hotpot. In dieser Folge werfen wir einen Blick auf das brandaktuelle Thema, den Einfluss des neuen chinesischen Gesellschaftsrechts auf deutsche KMU. China ist ein bedeutender Handelspartner für Deutschland und Veränderungen im chinesischen Rechtssystem können erhebliche Auswirkungen auf deutsche Unternehmen haben. Heute haben wir Rainer Burkhardt, einen erfahrenen Anwalt im chinesischen Wirtschaftsrecht, zu Gast. Zusammen werden wir die Auswirkungen der neuen Gesetzänderungen auf deutsche KMU diskutieren und herausfinden, wie Unternehmen sich am besten darauf vorbereiten können. Hallo Rainer, danke für deine Zeit heute an einem besonderen Tag, Pfingstmontag.
Ostermontag,
genau. Richtig. Ich habe den Tag ausgesucht, da dachte ich mir, du hast ein bisschen mehr Zeit, weil die meisten Mandanten von dir ja in Deutschland wahrscheinlich in Feierlaune sind. Ne?
So ist das. Wir sind heute im Urlaub, in dem Wohlverdienten und wir arbeiten die Sachen ab, die liegen geblieben sind und machen natürlich solche schönen Sachen nebenbei, wie Webinare mit dir.
Sehr schön. Ich freue mich immer wieder auf ein Gespräch mit dir. Du bist seit 2020 regelmäßiger Gast bei mir. Und nicht nur, dass die Gespräche auch immer sehr angenehm waren, sondern auch durch die Gespräche bekomme ich auch immer wieder interessante Impulse, was die Erneuerung geht, meistens in dieser juristischen Bereich, was am chinesischen Markt gibt. Und für mich auch sehr interessant. Aber lass uns gleich beginnen für die deutsche KMU, die jetzt gerade hören. Wir haben eine aktuelle Erneuerung in Gesellschaftsrecht in China. Und genau. Wann war das und ab wann ist es gültig und welche Motivation hat China diese Erneuerung sozusagen eingeführt?
Ja, ich gebe das Kompliment zurück, Xiaolong, denn du zwingst uns mit solchen Fragen immer über die rein rechtlichen Fragen hinaus zu denken. Es ist relativ einfach zu sagen, dass das neue Gesetz Ende Dezember sozusagen als verspätetes Weihnachtsgeschenk der Entwurf veröffentlicht wurde, in Kraft tritt es am 1.7. Also wir haben noch 3 Monate bis zum Inkrafttreten. Aber welche Motivation dahinter steckt, ist schwer zu sagen. In Deutschland kann man die Motivation oder die Gedankengänge des Gesetzgebers in den entsprechenden Protokollen des Bundestages nachlesen, nachverfolgen. Jedenfalls für das neue Gesellschaftsgesetz haben wir noch keine Protokolle der Nationalen Volksversammlung in die Hände bekommen. Aber wenn man sich das Gesetz anschaut, dann würde ich sagen, gibt es so 3, 4 Punkte, die gegebenenfalls als Motivation festgemacht werden können. Es gibt einige Vorschriften, da gehen wir gleich noch näher drauf ein, die den Gläubigerschutz stärken und fördern. Auch, glaube ich, was ganz wichtig ist, dass bisherige Rechtsprechung jetzt kodifiziert wird, teilweise so kodifiziert wird, wie es bislang von den obersten Gerichten ausgeurteilt wurde, teilweise leicht abweichend, aber das ist gut, weil eben mehr Rechtssicherheit besteht. Es gibt aber auch Erweiterungen, Schrägstrich Erleichterungen, also Stichwort die Organe, auch da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Das heißt also, der Gesetzgeber hat wohl aus der Praxis heraus Handlungsbedarf gesehen und hat gesagt, hier wollen wir mehr Handlungsspielraum, hier wollen wir den Investoren, den Unternehmensgründern mehr Handlungsspielraum geben. Er hat aber wohl auch Handlungsbedarf gesehen, Stichwort Gläubigerschutz, dass die Haftung der Schuldner oder der Verantwortlichen verschärft werden, erweitert werden. Und auch das sehen wir im neuen Gesellschaftsgesetz. Also du siehst, da ist ein ganzer Blumenstrauß an potenziellen Motivationen, die den Gesetzgeber bewogen haben können, das Gesetz so auszugestalten, wie es jetzt ausgestaltet wurde.
Ja, ich meine, wie ich das so höre, ich erinnere mich an die Stunde in Politik, was ich in der Schule hatte. China möchte einen modernen Staat aufbauen in vielen unterschiedlichen Gebiete, aber auch in der Gesetzgebung möchte China die Gesetze oder das juristische System immer moderner und immer professioneller gestalten, auch angleichen in die internationalen Standards. Wenn du jetzt mir erläuterst, was die Änderung angeht, das klingt so ein bisschen nach einer Weiterentwicklung von dem jetzigen Gesellschaftsrecht. Und um da Lücke zu schließen, um da nicht vielleicht definierte zu machen, das ist quasi eine Weiterentwicklung. Oder wie siehst du das?
Kommt drauf an, typische Anwaltsantwort. Worauf kommt es an? Auf die Sichtweise. Also eine Weiterentwicklung ist ja grundsätzlich positiv besetzt. Wenn ich jetzt in der Situation des Schuldners beziehungsweise in der Situation des Haftenden bin, dann ist das natürlich für mich jetzt eng oder streng genommen keine Weiterentwicklung, sondern eine Verschärfung. Aber zumindest mal aus dem Gesichtspunkt, dass Gerichtsurteile, dass die Rechtsprechung, die ja leider nicht immer einheitlich ist, dass die jetzt kodifiziert wurde, also sprich in Gesetze übersetzt wurde. Das ist definitiv eine Weiterentwicklung. Warum? Weil einfach die Unternehmen sich in Zukunft auf die Gesetze verlassen dürfen, auch wenn die vielleicht noch auslegungsbedürftig oder weiterhin auslegungsbedürftig sind. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber grundsätzlich ist es eine positive Entwicklung, eine Weiterentwicklung, wenn Rechtsprechung, die ja uneinheitlich ist, in Gesetze gegossen wird. Und das ist ja hier passiert, zumindest teilweise.
Eine Weiterentwicklung ist es. Und die Herrschaften der deutschen KMU möchten wahrscheinlich jetzt gleich von dir eine generelle Aussage hören. Ist es jetzt das Investitionsumfeld für die deutschen Firmen in China dadurch schwieriger oder einfacher geworden?
Also wenn wir bei der Kodifizierung bleiben und sagen, dass bestimmte Rechtsfragen, die vorher uneinheitlich durch oberste Gerichte ausgeurteilt wurden und ich mich deswegen nicht darauf verlassen konnte, dass die kodifiziert wurden, sind, dann ist für mich das rechtliche Umfeld einfacher, weil vorhersehbarer geworden.
Allgemein kann man sagen, wenn Rechtssicherheit höher ist, umso positiver wirkt es für deutsche KMU. Man vermutete ja auch, dass die deutsche KMU auch immer rechtskonform agieren würde. Also jetzt kannst du uns die wichtigen Elemente der Änderung oder Neuerung der Gesellschaftsrechts uns geben.
Ja, also ich habe mir versucht, eine Liste zu machen, die es unser Zeitraum erlaubt. Also wir haben natürlich mal zunächst mal die Frist zur Kapitalaufbringung. Da gehen wir, glaube ich, zum Schluss nochmal detaillierter drauf ein. Aber das ging durch die Medien. Warum? Weil jetzt eine feste Frist ist, um Stammkapital einzuzahlen. Hier ist vielleicht vorab zu bemerken, das ist nichts Neues. Denn wenn man in die alten, nicht Entwürfe, aber in das alte Gesellschaftsrecht schaut, dann sieht man, dass das vorher schon mal so war. Also es gab immer mal wieder Zeiträume, in denen es erforderlich war, das Stammkapital oder einen Teil des Stammkapitals innerhalb bestimmter Zeiträume einzuzahlen. Also das ist nichts Neues, sondern es wurde wieder aufgegriffen, anscheinend aufgrund praktischer Erfordernisse, würde ich mal behaupten. Da kommen wir auch gleich nochmal zurück. Zusammenhängend mit der Pflicht, das Stammkapital in voller Höhe innerhalb von 5 Jahren einzuzahlen, neu zu gründende Gesellschaften, ist die Pflicht des Board of Directors eben zu kontrollieren, dass das Stammkapital satzungsgemäß eingezahlt wurde. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Das ist was Neues. Auch damit zusammenhängend sind die Rechte, die gestärkten Rechte der Gläubiger, aber eben auch der Gesellschaft, die vorzeitige Stammkapitaleinzahlung zu fordern, wenn die Gesellschaft selbst nicht in der Lage ist, bestehende Forderungen zu begleichen. Das gab es vorher schon, das ist nicht ganz neu, aber was neu ist, es gab vorher im Tatbestand einen Begriff, der relativ schwierig zu bestimmen war, nämlich dass das Unternehmen, die Gesellschaft insolvenzgefährdet gewesen sein muss. Und da war immer die Frage, wann ist denn das Unternehmen insolvenzgefährdet? Und jetzt ist es relativ klar, immer dann, wenn das Unternehmen eine Verbindlichkeit nicht erbringen kann, unfähig ist, eine Verbindlichkeit zu erbringen, dann können entweder die Gläubiger oder die Gesellschaft selbst die Gesellschafter zwingen, trotz einer Regelung in der Satzung, dass das ein Teil des Stammkapitals erst später zu erbringen ist, diese Frist vorzuziehen und das Stammkapital vorzeitig zu erbringen. Also auch hier geht es wieder um Gläubigerschutz.
Verstehe.
Auch im Kreis oder was die Interessen der Gesellschafter betrifft, Mithaftung der Gründungsgesellschafter. Du kennst die Problematik gerade bei Sacheinlagen, dass immer die Versuchung bestand, weil es eben schwierig ist, Sacheinlagen objektiv zu bewerten, dass in der Vergangenheit Probleme aufgetreten sind, dass Sacheinlagen überbewertet wurden. Und in der Vergangenheit war es so, dass der entsprechende Mitgründungsgesellschafter immer dann gehaftet hat, wenn die Sacheinlage überbewertet war, und das ist jetzt ausgedehnt worden auf Bareinlagen. Das heißt, hat ein Mitgesellschafter seine Stammkapital oder seinen Anteil an der Stammkapitaleinlage noch nicht erbracht, dann haften die entsprechenden Gründungsgesellschafter mit diesem Gesellschafter. Auch das ist wieder gut, Gläubigerschutz im erweiterten Sinne, weil ich mehr Haftungsmasse habe. Ne? Ein weiterer Haftungstatbestand, die sogenannte Nachhaftung des veräußerten Gesellschafters, also wenn ein Gesellschafter eine Gesellschaft oder seinen Gesellschaftsanteil überträgt, hat aber seinen Anteil am Stammkapital eben noch nicht voll eingebracht, dann hat in der Vergangenheit nur der Erwerber gehaftet, und in der Zukunft soll der veräußernde Gesellschafter mithaften, es sei denn, der Erwerber wusste, dass der veräußernde Gesellschafter sein Stammkapital oder seinen Anteil am Stammkapital noch nicht eingezahlt hat. Auch das ist letzten Endes wieder verstärkt den Schutz der anderen Gesellschafter und verstärkt den Schutz der Gläubiger, weil mehr Haftungsmasse da ist. Also du siehst, dieser Schutzgedanke, der zieht sich durch einige der Neuerungen durch.
Ja, bei dem Thema Gläubigerschutz grundsätzlich ist natürlich eher als eine Verpflichtung der Gesellschafter zu sehen gegenüber Gläubiger. Und wenn ich jetzt in der Rolle von deutschen KMU denke, wenn ich sowieso vorhabe, das Stammkapital so einzuzahlen, wie ich das vorher definiert habe, und dass ich auch sowieso durch Deutschland auch kenne, dass man eine Insolvenzmeldepflicht hat, dass man sehr sorgfältig mit diesem Thema umgeht, dann müsste es eigentlich keine große, sagen wir, zusätzliche Belastung sein für mein Unternehmen oder für das Unternehmen. Aber das gibt es durchaus einen Vorteil. Wenn ich jetzt überlege, wenn ich als deutsche KMU entweder mit einem chinesischen Partner in eine Joint Venture Firma eingehen würde, oder wenn ich ein bestimmtes Thema, bestimmter Anteil von einem anderen Unternehmen übernehmen möchte, das ist doch ein durchaus ein Vorteil für mein Tätigkeitsfeld, ne?
Absolut. Also Shalom, du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Genau das ist nämlich das Thema. Wenn ich Alleingesellschafter bin, ist das natürlich relativ einfach zu steuern. Aber der Vorteil für den gesetzes- und satzungstreuen deutschen KMU, der liegt eben genau darin, dass wenn ich mehr Gesellschafter habe, vielleicht sogar mehrere Joint Venture Gesellschafter habe, auf der chinesischen Seite, dann ist mein Risiko letzten Endes geringer, wenn ich jetzt auf die entsprechenden gesetzlichen Regelungen zurückgreifen kann. Und die nächste Regelung, die ich da erwähnen möchte, die zielt genau in die gleiche Richtung, nämlich der zwangsweise Gesellschafterausschluss bei nicht fristgemäßer Erbringung der Stammkapitaleinlage. Da war es nämlich bislang so, dass der Mitgesellschafter nur dann ausgeschlossen werden konnte, wenn er seine ganze Anteil, seinen ganzen Anteil an dem Stammkapital nicht eingezahlt hat. Jetzt nach der novellierten Regelung reicht es schon, wenn er einen Teil nicht eingebracht hat, dann kann er zwar nur für diesen Teil ausgeschlossen werden, nicht ganz, aber ich kann natürlich dadurch Risiken minimieren und ich kann entsprechenden Druck ausüben auf meine Mitgesellschaft. Also ich denke, das sind grundsätzlich für den satzungstreuen, für den gesetzestreuen Gesellschafter sind das gute, positive Änderungen. Es gibt noch gute Änderungen, nämlich dass die vorher doch sehr eingeschränkte Wahl auf den sogenannten Legal Representative, den gesetzlichen Vertreter. Du erinnerst dich, bislang war es nur möglich, entweder den Chairman of the Board of Directors, also den Vorsitzenden, oder eben den General Manager. Nur die beiden Funktionsträger konnten als Legal Representative agieren. Jetzt ist dieser Kreis ausgeweitet worden auf alle Direktoren und auf alle Manager. Dabei ist zu sagen, dass das chinesische Gesellschaftsrecht sowieso oder Gesellschaftsgesetz sowieso nicht von dem General Manager spricht, sondern von Managern. Und alle Manager, die, jedenfalls so ist es im Original, Wortlaut, die im Rahmen der Geschäftstätigkeit die Gesellschaft vertreten, die können als Legal Representative agieren. Da gibt es jetzt noch Unsicherheiten, ob diese Ergänzung, die die Gesellschaft im Rahmen der Geschäftstätigkeit vertreten, ob das als Einschränkung, als Voraussetzung zu sehen ist. Ich bin der Meinung, ja. Es gibt andere Kollegen, die sehen das anders. Aber das wird sich herausstellen mit der Zeit. Aber Fakt ist, dass jetzt mehrere Personen als Legal Representative agieren können. Und du weißt aus deiner Erfahrung genauso wie ich, dass das ein praxisrelevantes Thema ist, weil es eben immer wieder Probleme gab oder Einschränkungen gab bei der Bestimmung des Legal Representatives.
Das ist sehr relevant, weil wenn man eine Gesellschaft gründet in China als deutsche Unternehmen und dann möchte häufiger, dass der Top-Manager in der Zentrale auch gleichzeitig der Chairman of the Board in der neuen Gesellschaft ist, aber das gleichzeitige Pflicht als Legal Rep zu agieren, das verhindert so ein bisschen die Entscheidung, weil man nicht wirklich abschätzen kann, wie die Durchsetzung aussieht, wenn irgendwas nicht klappt bei der Legal Rep, was das dann für eine Konsequenz bedeuten würde. Und China ist ja immer noch ein Land, wo viele Leute wahrscheinlich noch nach wie vor Respekt vorhat bei der Rechtsprechung. Und ja, insofern, wenn das jetzt erweitert wird, dass auch mehr mehr Leute diese theoretisch diese Rolle Legal Rep übernehmen kann, es ist einfacher für mich, für mein Verständnis, für die Gründung oder für die Tätigkeit in China.
Also aus der rechtlichen Sicht, und deswegen bin ich auch für diese kleine Einschränkung, ich fände es gut, wenn der Legal Rep tatsächlich mit der Geschäftsführung auch dann befasst ist und nicht nur den Titel trägt, aber in Wahrheit zu Hause in Deutschland sitzt und mit der aktiven Geschäftsführung in der Praxis relativ wenig zu tun hat. So ist es ja oft. Und wenn man da einen Mittelweg finden kann und sagen kann, okay, es ist vielleicht nicht der Firmeninhaber, der gar keine Zeit hat, sich damit auseinanderzusetzen, weil er auf 20 andere Tochtergesellschaften auch noch aufpassen muss. Aber es ist ein Kollege in Deutschland, der aber dann tatsächlich auch in das aktive Geschäft, in die aktive Geschäftstätigkeit in China involviert ist. Das wäre für mich ein guter Kompromiss, der, glaube ich, auch im Sinne des Gesetzgebers wäre.
Ja, sorry, dass ich da ins Wort gefallen war. Wolltest du noch mehr Themen als Erneuerung darstellen und vorstellen?
Ja, genau. Also ganz wichtig, auch ähnlich wie die Erweiterung beim Legal Representative, gibt es jetzt eine Neuerung beim Aufsichtsrat. Auch da ist ja Praxis und Theorie in der Vergangenheit auseinandergeklafft. Man hat dann irgendjemanden in Anführungszeichen zum Aufsichtsrat bestellt. Aber die Tätigkeit, die wurde so ein bisschen ja hinten angestellt. Was ich für falsch halte, weil der Aufsichtsrat, entweder ein Aufsichtsrat in Form eines Forums von 3 Aufsichtsräten oder, das war ja auch möglich bei kleineren Gesellschaften, 1 oder 2 Aufsichtsräte, also 1 oder 2 Personen. Das wurde letzten Endes in der Vergangenheit so in der Praxis nicht gelebt, was dazu geführt hat, vielleicht ein Umdenken beim Gesetzesgeber bewirkt hat. Der hat nämlich jetzt gesagt, okay, ihr könnt anstatt eines Aufsichtsrats mit 3 Aufsichtsräten, könnt ihr auch nur einen Aufsichtsrat in Form einer Person oder sogar, und das ist neu, gar keinen Aufsichtsrat bei kleineren Unternehmen mit wenigen Gesellschaftern haben. Also ihr müsst keinen Aufsichtsrat mehr gründen. Früher musste man ja mindestens eine Person als Aufsichtsrat haben. Was überraschenderweise oder unglücklicherweise weggefallen ist, ist die Möglichkeit, 2 Aufsichtsräte zu haben. Warum? Wenn ich ein Gemeinschaftsunternehmen mit einem chinesischen Joint-Venture-Partner habe, dann war es in der Vergangenheit immer opportun, dass jede Partei einen Aufsichtsrat bestellt hat, dass man 2 Aufsichtsräte hatte. Das ist wohl jetzt nach dem Gesetzeswortlaut nicht mehr möglich. Da hat man jetzt die Möglichkeit, entweder einen Aufsichtsrat mit 3 Mitgliedern zu bestellen oder eben nur einen Aufsichtsrat und diesen vielleicht revolvierend zu benennen. Das heißt also 3 Jahre der eine Joint Venture Partner und die folgenden 3 Jahre der andere Joint Venture Partner. Ist meines Erachtens nach suboptimal, ist nicht ganz perfekt, aber so ist es jedenfalls nach dem neuen Gesellschaftsgesetz. Es gibt noch was ganz Neues, von dem noch keiner weiß, was das genau sein soll, nämlich das sogenannte Audit-Komitee oder den Prüfungsausschuss. Es gibt in der Tat, weil du, Xiaolong, vorhin auf die anderen Gesetze angespielt hast, also es gibt ein ähnliches Organ, in dem Sarbanes-Oxley Act in USA. Es gibt ein ähnliches Organ auch im deutschen Gesellschaftsrecht. Unser Problem ist, dass im jetzigen Gesellschaftsrecht, welches ab dem 1.7. diesen Jahres in Kraft tritt, so gut wie nichts drinsteht. Also wir sind auf Spekulationen respektive auf Durchführungsverordnungen, die kommen werden, angewiesen. Und auf die Ausgestaltung dieses Audit-Komitees, dieses Prüfungsausschusses in der Praxis. Bei dem Juristen kommen da gleich Bedenken hoch, wenn er das liest, warum. Dieses Audit-Komitee ist nach dem derzeitigen Gesetzeswortlaut integraler Bestandteil des Board of Directors. Das heißt also, einige Direktoren dürfen gleichzeitig die Funktion des Audit-Komitees übernehmen, welches wiederum die Funktion des Supervisory Boards übernehmen soll. Und dann fragt sich natürlich der geneigte Leser respektive der Jurist, ob dann nicht systemimmanente, inhärente Interessenkonflikte bestehen. Denn dann würde ich als Direktor und gleichzeitiges Prüfungsausschussmitglied, würde ich mich selbst kontrollieren müssen. Das Gesetz sagt zwar auch, dass das Externe sein müssen, die nichts mit der Geschäftsführung der Gesellschaft zu tun haben dürfen. Aber inwieweit das praktisch umsetzbar ist, das ist derzeit jedenfalls noch vollkommen unklar. Also das wird noch Interessantes zu sehen. Und natürlich ein Reizthema, lieber Chalon, du weißt das, bei unseren deutschen Unternehmern setzt immer der Herzschlag aus, wenn es um die Arbeitnehmervertreter geht. Die waren ja in der Vergangenheit immer, die waren theoretisch da, aber in der Praxis, also jedenfalls bei unseren Mandanten, irrelevant. Da gab es keine Arbeitnehmervertretung. Auch da scheint es jetzt eine entsprechende, ich will es nicht sagen eine Kehrtwende, aber es scheint eine neue Richtung eingeschlagen worden zu sein, denn das Gesetz bestimmt jetzt, dass entweder im Aufsichtsrat ein Drittel der Aufsichtsratsmitglieder Arbeitnehmervertreter sein müssten. Das heißt also, bei der Minimumanzahl vom Aufsichtsrat von 3 Personen müsste eine Person von den Arbeitnehmern gewählt worden sein. Oder wenn es keinen Aufsichtsrat gibt, dann muss ein Arbeitnehmervertreter im Board of Directors sitzen. So, wenn ich mir jetzt die Funktionen anschaue, dann ist es jedenfalls meiner Meinung nach vorziehenswert, ein Drittel der Aufsichtsratsmitglieder aus dem Arbeitnehmerkreis zu bestellen. Warum? Ganz klar, weil die Aufsichtsräte, die entscheiden nichts, sondern die beaufsichtigen nur, wohingegen ja die Direktoren im Board of Directors unternehmerische Entscheidungen treffen, wenn auch strategische und nicht operative im Tagesgeschäft, aber dennoch Geschäftsentscheidungen treffen. Und deswegen macht es wahrscheinlich mehr Sinn, seine Arbeitnehmervertreter im Supervisory Board, im Aufsichtsrat sitzen zu haben, denn im Board of Directors. Problematisch wird es halt, wenn ich keinen Aufsichtsrat mehr habe, dann müsste ich den ins Board mit reinnehmen. Und da gibt es auch wieder Streitigkeiten, wie es denn ist, wenn weder Board noch Aufsichtsrat besteht, aber das führt jetzt zu weit.
Bei diesen zwei Themen, Rainer, ja. Ich darf mal ganz kurz reingrätschen. Das eine ist bei diesen beiden Gremienthemen. Ne? Also das eine ist Aufsichtsrat und das andere ist Arbeitnehmervertretung. Habe ich jeweils nochmal eine Rückfrage bzw. einen Kommentar. Und bei der Aufsichtsratsthema, meine Frage ist es, gibt es da eine Änderung? Soll der Aufsichtsrat nach wie vor ein Externer sein oder gibt es da auch eine Aufweichung von dieser Eigenschaft von dieser Aufsichtsratsmitglied?
Also die Frage ist, was du als Externer bezeichnest. Ich selbst bin Aufsichtsrat bei einigen unserer Mandanten und bin Externer, aber wir haben auch einige Aufsichtsräte, die aus dem Mutterunternehmen kommen, die also streng genommen jetzt nicht extern sind, die aber bei den Tochterunternehmen in China als Aufsichtsrat fungieren, was von der Aufgabenstellung durchaus Sinn macht. Also ich sage immer, letzten Endes gibt es 3 Arten von Aufsichtsräten, die ich für geeignet halte. Einmal Leute, die das Unternehmen von innen her kennen, weil die natürlich besser als wir in der Lage sind, ungewöhnliche Geschäftsvorgänge, ungewöhnliche Zahlen, also Produktpreise etc. zu erkennen. Das können wir nicht erkennen, sondern wir erkennen natürlich wesentlich besser als die Kollegen in Deutschland, wenn es irgendwo zu Gesetzesverletzungen kommen sollte. Der Aufsichtsrat muss letzten Endes ja sicherstellen, dass der Shareholder, der Gesellschafter, dass das Board of Directors, dass der Manager sich an die chinesischen Gesetze hält, beziehungsweise an die Satzung und sonstige unternehmensinterne Regelungen. Dafür sind natürlich wir Anwälte gut geeignet. Aber genauso gut geeignet wäre ein Steuerberater, der entsprechende Zahlenspiele, und du weißt, du kennst die chinesische kreative Buchführung, besser durchblicken kann und Fehler feststellen kann, als wir Anwälte das können, beziehungsweise die Kollegen zu Hause. Also da gibt es schon einen guten Kreis, aber die sind jetzt nicht unbedingt extern. Und ich denke, der gleiche Kreis kommt auch weiterhin als Aufsichtsrat in Betracht.
Verstehe. Und jetzt zur zweiten Sache mit der Arbeitnehmervertretung. Und meine Erfahrung zeigt auch, eine Minderheit von meinen Kunden haben Arbeitnehmervertretung. Entweder ist es eine Joint Venture Firma, die mit einer beispielsweise Staatsunternehmen in Joint Venture Vertrag stehen, dann haben sie häufiger eine Arbeitnehmervertretung schon installiert, schon vorher, und nachher übernehmen sie dann auch, nachdem diese Joint Venture Firma gegründet ist. Oder es gibt da wirklich Unternehmen, die auch WUFI sind, also Alleininvestor ist als deutscher Investor, aber trotzdem eine Arbeitnehmervertretung installiert haben, selbst wenn man nicht muss. Und das ist wirklich eine Minderheit. Aber das gibt es jetzt auch. Und ich denke, gerade bei dem Thema, bei dem Fall 2, da gibt es sicherlich Themen oder Ansatzpunkte, wo man noch vielleicht ein separates Gespräch haben muss, weil das ist so schon ein relevantes Thema, wo ich, so wie ich das auch kenne, in meinem Umfeld viele Unternehmen festgestellt haben, die Bestimmung Arbeitnehmervertretung in China sind doch anders, und da führt zu großen Überraschungen, was da die Arbeitnehmervertretung kann und am Ende auch für Finanzmittel auch zur Verfügung steht. Das ist schon ein interessantes Thema.
Absolut, da werden wir auch noch einen ausführlichen Artikel dazu schreiben. Das ist nämlich rechtlich sehr komplex und auch Neuland. Aber genau das, was du gesagt hast, ist auch unsere Erfahrung. Also Punkt Nummer eins, die nicht müssen oder nicht mussten in der Vergangenheit, die haben in der Regel auch keine Arbeitnehmervertreter, weder im Aufsichtsrat noch im Board drin sitzen. Es gibt zwei Ausnahmen, die hast du auch schon richtig genannt, nämlich einmal, wenn Staatsunternehmen, chinesische Staatsunternehmen involviert sind, dann besteht jetzt auch schon eine Pflicht. Also das war nicht freiwillig, sondern einfach der gesetzlichen Pflicht geschuldet. Und Punkt Nummer zwei, wenn es denn tatsächlich Unternehmen waren, deutsche, europäische Unternehmen waren, die ihre Grundsätze der guten Unternehmensführung ernst genommen haben und dann tatsächlich auch aus eigenem Antrieb Mitarbeiterbestimmungen haben wollten und Mitarbeiter in die entsprechenden Gremien geholt haben. Aber das ist in der Tat noch das sind die großen Unternehmen, die Multinationals, aber der Mittelstand hat es in der Regel nicht. So, und für den wird sich was ändern. Ab 1.7. Die müssen sich dann überlegen, wie sie mit dem Arbeitnehmervertreter umgehen, und ich habe ja gerade gesagt, was es da für zwei Konstellationen gibt.
Sehr schön, sehr schön. Und wir haben ja noch ein Thema, was du gesagt hast, Audit Committee. Da verstehe ich, dass wir zumindest mal keine relevanten Themen jetzt schon an KMU geben kann. Aber du bist quasi das Vorwarnsystem für die deutschen KMU in China. Wenn was ist, dann hören wir von dir bestimmt als Nachricht. Insofern, alle, die jetzt gerade zuhören, total entspannt sein zu dieses Audit-Komitee-Thema. Rainer wird uns schon auf Laufenden halten.
Wir werden den Mandanten schreiben, entsprechend bestücken, genau. Zum Abschluss der Neuerungen, das sind jetzt beileibe nicht alle, aber ich denke, das waren die interessantesten. Und da geht es auch wieder um erweiterte Haftungspflichten, weil das ist ja immer ein Thema, wenn die Funktionsträger bestimmt werden soll, inklusive eben den eben schon erwähnten Legal Representative, aber eben auch Aufsichtsräte, weil für die gelten nämlich diese erweiterten Loyalitäts- und Sorgfaltspflichten auch in der Zukunft. Das ist neu. Ja. Also einmal die Ausweitung auf die Aufsichtsräte und Nummer zwei, die Sorgfalts- und Loyalitätspflichten, die waren vorher ja eigentlich nicht definiert, jedenfalls nicht im Detail. Da gibt es jetzt zumindest mal vermutlicherweise nicht abschließende Pflichtenkataloge, wo auf besondere Konstellationen, die einen Interessenkonflikt mit sich bringen können, hingewiesen wird. Die typischen Konstellationen mit Verwandten und sonstigen, also Gesellschaften, die mir gehören, also in sich Geschäfte, der Deutsche kennt das unter 181 BGB. Das ist neu, das ist gut, auch weil es wieder mehr Rechtssicherheit bringt durch die Konkretisierung von in der Vergangenheit sehr allgemeinen Rechtspflichten. Und da bin ich sicher, da werden wir noch viel lesen. Rechtsfortbildung durch die Rechtsprechung, aber vielleicht auch Durchführungsbestimmungen, die das konkretisieren. Schauen wir mal.
Jetzt haben wir einige Erneuerungen als Punkte genannt bekommen von dir. Interessant wäre von dir auch nochmal die Kommentare zu bekommen, von dir zu kommentieren zu lassen. Und zwar in hinsichtlich, was ist besonders relevant, weil du kennst ja die deutsche Unternehmer doch sehr risikoscheu ist. Was ist dann eventuell problematisch von dem Punkt, was du genannt hast?
Ja. Also ich würde einfach bei den erweiterten Loyalitäts- und Sorgfaltspflichten bleiben. Immer dann, wenn etwas konkret definiert oder zumindest mal aufgezählt ist, dann kann ich mich natürlich als Legal Representative, als Direktor, als Manager, als Aufsichtsrat daran halten. Aber immer, wenn das wie in der Vergangenheit eher nebulös war, generell abstrakte Pflichten, dann ist immer die Frage, was sind denn meine Pflichten und wie hafte ich, wenn ich die Pflichten nicht erfülle? Nichtwissen schützt nicht vor Strafe, bekanntlicherweise. Das heißt also, auch wenn ich mir meine Pflichten als Direktor oder Aufsichtsrat nicht bewusst bin, dann hafte ich trotzdem. Und mit diesen ausgeweiteten oder erweiterten Loyalitäts- und Sorgfaltspflichten wird, und Jalong, du kennst diese Diskussion, in den Unternehmen, wenn die Funktionen verteilt werden, natürlich neue Brisanz in diese Gespräche kommen. Also sprich, der Unternehmer sagt, lieber Mitarbeiter, bitte übernimm doch die Funktion des Aufsichtsrats, übernimm die Funktion des Directors, und dann wird wahrscheinlich aufgrund dieser erweiterten Haftungspflichten, Loyalität, Sorgfaltspflichten die Diskussion in der Zukunft noch intensiver geführt, als es in der Vergangenheit war.
Verstehe. Und gibt es auch Punkte, die besonders herausfordernd sind? Wir haben ja so einen Punkt so ein bisschen aufgehoben, nämlich Einzahlung oder Fristen für die Einzahlung von Stammkapital. Das zumindest auch in meinem Umfeld haben wir auch schon Kunden Rückfragen gestellt. Wie ist da jetzt die aktuelle Rechtsprechung?
Also würde ich jetzt grundsätzlich nicht als herausfordernd ansehen, es sei denn, dass der Investor sich bei der Gründung hat verleiten lassen, ein extrem hohes Stammkapital zu registrieren. Da gibt es ja unterschiedliche Gründe dafür. Wir sehen ab und zu, dass im Rahmen von Ausschreibungen ein gewisses Stammkapital gefordert wird. Wir sehen auch, dass gerade zum Beispiel in der Automotive-Industrie durch die großen OEMs ein bestimmtes Stammkapital gefordert wird, damit die Zulieferer in Anführungszeichen sich qualifizieren, um bei den Biddings teilzunehmen. Also das kann in der Vergangenheit durchaus dazu geführt haben, dass Unternehmen ein Vielfaches von dem als Stammkapital registriert haben, was sie eigentlich in der Lage sind, finanziell zu leisten. Solche Unternehmen, die können jetzt in eine prekäre Situation kommen, wenn sie die Frist, auf die wir gleich nochmal näher eingehen, wenn sie innerhalb dieser Frist das geforderte Stammkapital nicht einzahlen können, einfach weil das Geld nicht da ist. Wenn das dreistellige Millionen RMB-Beträge sind, dann kann das schon mal vorkommen. Und die gute Nachricht ist aber, Xiaolong, du kannst weitergeben, dass in dem Fall jetzt speziell für diese Situation vom Gesetzgeber eine vereinfachte Kapitalherabsetzungsprozedur eingeführt wurde. Also die diesmal versucht haben, ich habe in den letzten 27 Jahren, ich glaube, zweimal eine Kapitalherabsetzung erfolgreich durchgeführt. Daran kann man, glaube ich, erkennen, dass das in der Vergangenheit eine starke Ausnahme war. Einfach, weil es einmal politisch nicht gewünscht war und natürlich auch rechtlich schwer umzusetzen war. Aber für diesen Fall, dass also das Unternehmen, der Investor, nicht oder nur schwer in der Lage ist, das geforderte Stammkapital zu erbringen, gibt es jetzt eine einfache Möglichkeit der Kapital- oder eine vereinfachte Möglichkeit der Kapitalherabsetzung.
Das ist die also gute. Diese Fristsetzung für die Einzahlung von Stammkapital, ich verstehe das auch so, das ist eine Versuchung Chinas, auch der Markt zu bereinigen. Und es gibt auch da viele Luftschlösser, viele Unternehmen, die einfach mit Fantasiezahl gegründet wurden. Und diese Unternehmen möchte man quasi langfristig und mittelfristig aus dem Markt drängen. Und mit dieser Fristsetzung, das ist mein Kommentar 1. Kommentar 2 ist, warum das doch herausfordernd ist, weil ich merke das von der vermutlich eine neue Änderung auf die Änderung. Da gibt es wieder Verlängerung von diesen Fristen für die Einzahlung. Das gibt mir ein Indizien dafür, dass doch für viele Unternehmen doch das Anstrengende ist, dass in dieser Frist sozusagen diese Einzahlung zu tätigen.
Also nochmal, ich habe ja vorhin schon gesagt, eine der Herausforderungen wird sein, jetzt zu sehen, wie die Rechtsprechung darauf reagieren wird, ob und wann es Durchführungsbestimmungen geben wird. Und dieser Entwurf, auf den du dich eben bezogen hast, der eben so eine dreijährige Übergangsfrist für bestehende Unternehmen eingeführt hat, das ist wie gesagt noch ein Entwurf. Es bleibt abzuwarten, ob der tatsächlich auch umgesetzt wird. Aber der gewährt in der Tat, was du sagst, bestehenden Unternehmen, die ja nicht mehr frei sind in ihrer Kapital- oder in der Festlegung der Höhe des Stammkapitals, gewährt denen eben mehr Zeit, 3 Jahre mehr Zeit als den Unternehmen, die jetzt ab dem 1.7. gegründet werden. Ich denke, das ist eine gute, vernünftige Regelung, ob jetzt die 8 Jahre lang, also bis zum 29. Juni 2032, wenn man das geschickt plant, kann man dann die Stammkapitalerhöhung hinauszögern. Ob das für alle langt, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, es gibt die Möglichkeit der Stammkapitalherabsetzung. Und insofern sollten damit alle eine Lösung finden. Und die Unternehmen, Xiaolong, die du angesprochen hast, ich sag's mal so, dazu gehören unsere Mandanten in der Regel nicht. Die knapsen eher mit dem Stammkapital, obwohl wir zumindest in der Vergangenheit und auch jetzt immer noch raten, lieber ein bisschen mehr einzulegen an Stammkapital als zu wenig, weil wir immer wieder die Situation sehen, der Businessplan, der realisiert sich nicht so zeitgemäß, wie man das erhofft hatte. Das Break-Even wird später erreicht, die Kosten sind vielleicht noch höher als erwartet und dann kommt man relativ schnell zu einem Zeitpunkt, wo das Stammkapital aufgebraucht ist und dann, das weißt du, es gibt nicht so viele Möglichkeiten, Geld nachzuschießen. Ich muss entweder eine Stammkapitalerhöhung machen, das ist zeit- und kostenintensiv, das machen wir Anwälte natürlich gerne, aber der Unternehmer weniger. Und die andere Möglichkeit, das schnell zu machen, ist ein Gesellschafterdarlehen, aber da sind eben die Grenzen gesetzt. Ne? Also du weißt, Gesamtinvestition minus Stammkapital ergibt letzten Endes das maximale Gesellschafterdarlehen. Und auch nur dann, wenn das Stammkapital voll eingezahlt ist, kann ich mein volles Darlehen ziehen. Das gilt nur dann nicht, wenn ich das bei lokalen Banken ohne Sicherung ohne Absicherung in Deutschland mache und mir die Darlehen in RMB auszahlen lasse, immer dann, wenn ich von meinem Gesellschafter ein Darlehen bekomme, bin ich in dieser, ich will es nicht sagen Zwickmühle, aber in dieser Differenz zwischen dem Gesamtkapital und dem Stammkapital gefangen. Und je niedriger mein Stammkapital ist, desto niedriger ist mein Gesellschafterdarlehen, mein mögliches. Und deswegen lieber ein bisschen mehr einzahlen. Aber jetzt muss man sagen, bitte nur so viel, wie ihr euch auch leisten könnt, um innerhalb der entsprechenden 5 Jahre das Stammkapital voll einzahlen zu können.
Ja, deswegen kann man auch mit deiner Empfehlung kann man auch nicht jetzt sagen, wenn ich eine Gesellschaft gründe in China, dann schreibe ich eine ganz minimale Stammkapitalzahl rein. Und wenn ich später Geld brauche, habe ich wahrscheinlich meine Möglichkeit limitiert, um Darlehen zu bekommen von der Gesellschaft. Weil die Investitionshöhe doch limitiert ist. Also doch ein komplexes Thema, sowie auch die ganze Erneuerung von Gesellschaftsrecht. Was ist deine Empfehlung? Kann man das sozusagen in einem kurzen Gespräch mit, falls jemand dann doch detaillierte Fragen hat oder zu seinem eigenen Unternehmen eine spezifische Bewertung haben möchte, kann man das im Rahmen von einem Quick-Check oder einem Gespräch relativ schnell herausarbeiten, wo und wie die Handlungsbedarf gibt für jeweilige Unternehmen?
Genau, also wir haben schon Anfragen laufen von unseren Mandanten, die sagen, bitte prüft unsere Satzung, bitte prüft, ob es Abweichungen gibt von den zwingenden, weil es gibt ja zwingende Regelungen, die umgesetzt werden müssen. Dazu gehört eben die eben erwähnte vorzeitige Stammkapital oder ja, die Stammkapitaleinzahlungsfrist. Es gibt aber auch nicht zwingende Änderungsmöglichkeiten, wie die eben erwähnte Änderung des gesetzlichen Repräsentanten etc. etc. Und wir haben Anfragen laufen jetzt von einigen Mandanten, die sagen, bitte sagt uns, was wir machen müsst und setzt es in der AOA, in der Gesellschaftssatzung um und bitte sagt uns, was wir machen könnten nach dem neuen Gesetz, ob das für uns Sinn macht Da werden wir das in zwei Teile diskutieren, nämlich einmal das, was gemacht werden muss und das, was man machen könnte. Genau.
Sehr schön. Dafür muss man, also soll man am liebsten auch bei dir in der Kanzlei vorbeikommen. Ihr seid ja umgezogen vom Bund zu auch neuen Standort Xintiandi, beide schöne Standorte. Genau. Hast du mittlerweile eingelebt in die neue Umgebung?
Also, wie heißt das immer so schön? Einen alten Baum verpflanzt man nicht. Wir sind ungerne aus dem Bancenter weg. Da waren wir 10 Jahre. Uns hat's gut gefallen. Aber wie das immer so ist, nachdem wir dann umgezogen waren, wir fühlen uns hier sehr wohl und ich möchte nicht zurückziehen. Also insofern hat sich auf jeden Fall gelohnt, dass uns der alte Vermieter kein neues Office anbieten konnte oder wollte, wie auch immer. Wir sind happy am neuen Standort.
Sehr schön, dann wünsche ich dir eine gute Woche und ich freue mich auf unser nächstes Treffen bei dir, hoffentlich in dem neuen Office.
Ich danke dir und frohe Ostern.
Frohe Ostern, bis dann, ciao.
Das war die heutige Episode von China Hotpot, Podcast für deutsche Unternehmer, Manager und junge Talente mit Bezug auf China-Business. China Team GmbH berät kleine deutsche Firmen, den Durchbruch in China zu schaffen und sich langfristig erfolgreich im Markt zu positionieren. Folgen Sie uns auf LinkedIn und bleiben Sie stets gut informiert.